Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Peter Dabrock ist Jahrgang 1964. Er ist evangelischer Theologe. Er ist Professor für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und er war bis April 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Wir wollen in den kommenden knapp 25 Minuten besprechen, ob und wie Ethiker, Theologen, Kirchen helfen oder beitragen können, dass wir vielleicht nicht unbeschadet, aber doch mit überschaubaren Schäden durch diese Pandemie kommen. Wir sind jetzt live verbunden mit Peter Dabrock in der Leitung. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Peter Dabrock.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Dabrock, viele haben mitgezittert in der vergangenen Woche, wie die Wahlen ausgehen in den USA. Wir beide auch. Nun hat Joe Biden in seiner ersten Rede als President-elect die Bibel zitiert, auch ein Gebet. Er hat von der Seele Amerikas geredet und davon, die gegenseitige Dämonisierung beenden zu wollen. Gleichzeitig setzt er eine rationale, von Wissenschaftlern begleitete Pandemiebekämpfung ganz oben auf die Liste. Könnten wir auch ein bisschen was gebrauchen von dieser Mischung aus Ratio und Pathos in Corona-Zeiten?
Ja, jedes Land hat ja seine eigenen Traditionen und die Amerikaner sind da vielleicht ein bisschen anders als wir. Das heißt, dort ist es ja viel üblicher, beispielsweise auch Gott, was immer darunter dann verstanden ist, in den Reden zu erwähnen. Und lassen wir die letzten 4 Jahre weg, dann auch tatsächlich Rationalität, auch technische Rationalität immer wieder einzuklagen. Dennoch glaube ich, dass sie da auf einer ganz guten Spur sind, zu sagen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen was abschauen könnten. Denn das ist möglicherweise das, was bei der Nüchternheit, die wir ja auch an oder die viele an der Vorgehensweise der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin schätzen, doch auch ein wenig vermissen, diesen Appell an das Gemeinwohl, an den Zusammenhalt und zwar nicht nur auf eine rationale, sondern wirklich auch auf eine emotionale Art und Weise. Und da hat Biden mich jedenfalls in dieser breiten Kombination dessen, was er in der Rede angesprochen hat, schon auch berührt.
Was wäre denn die Seele unseres Landes? Was droht durch Covid-19 krank zu werden, jenseits der tragischen Einzelfälle?
Also was mich schon in den hinter uns liegenden Monaten, was die Gesamtbevölkerung anbetrifft, unglaublich beeindruckt hat, ist auf der einen Seite die Bereitschaft, viele Maßnahmen mitzutragen. Wir haben ja noch immer Leipzig hin, Leipzig her, eine große Akzeptanz der Maßnahmen, vor allen Dingen der Basismaßnahmen. Und was ich auch immer wieder beeindruckend finde, ist die Solidarität, die man bereit ist, wechselseitig zu üben. Und da fand ich, vor 1-2 Wochen war es, sehr interessant, dass eine Studie rauskam, die insbesondere die Solidarität der jüngeren Generation mit der älteren Generation noch einmal ganz deutlich unterstrichen hat, all dem zum Trotz, was immer gesagt wird, dass es da nur um Party und schönes Leben ginge, sondern natürlich will man ein gutes Leben auch haben, will auch Freude haben, aber man hat jedenfalls in weiten Teilen der Jugend auch eine Sensibilität für die Sorgen und auch Verletzlichkeiten der älteren Generation, sprich auch der Hochrisikogruppen.
Sie haben jetzt gerade die Solidarität hervorgehoben. Sie haben nicht beantwortet, was sozusagen die Krankheit der Seele unseres Landes ist.
Ja, es war ein bisschen eine Doppelfrage gewesen, dass ich zunächst gehört hatte, was ist sozusagen die Stärke unseres Landes. Und die Krankheit dabei angesichts der gerade von mir genannten Stärken besteht vielleicht darin, dass wir bisweilen eine Tendenz haben, dass wir das Wasserglas halb leer und nicht halb voll sehen. Ja, während man bei Kamala Harris hört, jetzt hat jedes Mädchen die Chance, alles zu werden und denkt, ja mein Gott, was war eigentlich in den letzten 150 Jahren oder noch länger der Fall? Wird das erstmal herausgestellt. Man blickt nach vorne. Während wir in Deutschland, glaube ich, sehr häufig die Tendenz haben, nicht zu sehen, was wir alles Großartiges geschafft haben, schaut man sich beispielsweise den Umgang mit der Pandemie, die ja alle Länder trifft, an, stehen wir, glaube ich, auch was die Gesamtorganisation anbetrifft in Deutschland sehr, sehr gut da. Aber wir kritisieren erst einmal, wir finden erst das Haar in der Suppe, statt auch die großen Leistungen, die hier von so vielen Menschen, Helden des Alltags und Verantwortlichen auch in der großen Politik geleistet werden. Also da könnten wir ein bisschen mehr uns und anderen Mut zusprechen angesichts dessen, was wir wirklich alles schon geschafft haben.
Herr Dabrock, ich bleibe noch ein bisschen beim Haar in der Suppe. Welche Fehler sollten in den kommenden Wochen und Monaten nicht nochmal gemacht werden in der Pandemiebekämpfung hier in Deutschland? Aus ethischer Sicht.
Aus ethischer Sicht glaube ich, ist wichtig, dass wir möglichst alle mitnehmen. Und möglichst alle mitnehmen heißt sowohl, was die Maßnahmen anbetrifft, heißt aber auch, was das Nachdenken über die Maßnahmen anbetrifft. Also, dass wir einen noch breiteren organisierten zivilgesellschaftlichen Diskurs über den weiteren Verlauf der Pandemie führen. Denn ich hatte den Eindruck, dass die Defizite, die wir in dem ersten sogenannten Lockdown, es war ja gar kein vollständiger Lockdown, hatten, auch damit zu tun hatten, dass bestimmte Gruppen, insbesondere derjenigen, die Menschen in verletzlichen Situationen vertreten haben, so nicht hinreichend gehört worden sind. Und da habe ich eben ein Defizit in der zivilgesellschaftlichen Resonanz wahrgenommen. Und da glaube ich, müssen wir besser werden. Und das läuft nicht nur, indem man dann sagt, naja, es kann sich ja heute quasi jeder über Facebook, Twitter und sonst wie artikulieren, sondern ich glaube, dass auch von Seiten der Politik eine Hohlschuld da ist, sich darum zu kümmern, jenseits der sozusagen bekannten Expertenzirkel, was es an Expertisen vor Ort gibt, um diese wirklich extrem schwere Situation gemeinsam zu gestalten.
Ich verstehe Ihr Plädoyer für mehr Diskurs. Ich möchte es jetzt mal noch konkreter machen. Die Freiheitsrechte aller zu beschränken, wenn doch klar ist, dass Infektionen dort passieren, wo Menschen in großer Zahl sich nicht an Regeln halten. Also bei Demonstrationen wie in Leipzig am Wochenende, bei Großhochzeiten, bei Massenpartys. Dass da aber alle zu treffen, anstatt das Konkrete zu adressieren, ist das ethisch in Ordnung?
Sie merken an meinem Zögern, und ich will das Zögern wirklich auch aushalten, dass das einfache Patentrezept nicht zu finden ist. Wenn wir den Eindruck hätten, wir könnten ein einfaches Patentrezept umsetzen, dann müsste man schon an der Grenze zum Verschwörungstheoretiker sein, wenn man behaupten würde, das wird jetzt nicht umgesetzt. Also auf gut Deutsch, es gibt natürlich immer ein Problem zwischen allgemeinen Regeln und konkreten Umsetzungen. Und das Ziel muss sein, einen Weg zu finden, bei der man möglichst zielgenau die gefährlichsten Orte und Verbreitungswege identifiziert und die anderen Grundrechte, insbesondere die der hier der Freiheit, der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, möglichst wenig belastet. Ich glaube, wir sind derzeit allerdings jenseits dessen, da kann ich Ihnen nur zustimmen, was Sie gerade als Superspreader-Events identifiziert haben, in einer Situation, in der wir ja im Grunde in großen Teilen des Landes schon in einer Dunkelrot-Situation sind. Und ich bin mal gespannt, welche Farbe in der Ampel als nächstes gefunden wird, um jenseits des Dunkelrotes noch immer irgendwelche Differenzierungen als Anhalt für Maßnahmen zu finden, sodass wir schauen müssen, dass wir wirklich auch alle Elementarregeln einhalten. Will damit sagen, alles muss zeitlich betrachtet werden, muss immer evaluiert werden, aber genau wenn man das tut, sind wir nach meiner Auffassung jetzt gerade in einer Hochrisikosituation. Die Intensivmedizinerinnen und Mediziner sagen uns, dass es möglicherweise nur noch 3 Wochen dauert und wir kommen an die Situation wo unsere Intensivmedizinkapazitäten erschöpft sind, dass wir wirklich überall alle versuchen, alles dafür zu tun, dass wir die Exponentialkurve brechen.
Peter Dabrock im Deutschlandfunk. Sie sind Ethiker, Sie sind Theologe. Diesmal hat es die Kirchen und die Gottesdienste anderer Religionsgemeinschaften nicht erwischt beim zweiten Lockdown. Sofern sie sich an ihre Hygienekonzepte halten, Gottesdienste bleiben erlaubt. War das eine richtige Entscheidung der Politik?
Ich glaube, dass es eine richtige Entscheidung bis zum Erweis des Gegenteils ist. Bei Einhaltung, bei strikter Einhaltung der Hygienekonzepte, dass die Gottesdienste weiter ermöglicht werden. Und überall dort, wo das nicht der Fall ist, muss das auch in aller Schärfe identifiziert werden und auch entsprechend sanktioniert werden.
Hygienekonzepte gibt es allerdings auch in Theater und Museen, in Restaurants.
Genau, Herr Mein, da wollte ich natürlich jetzt gerade als Zweites drauf hinaus. Wenn man das eine für die Gottesdienste sagt, dann heißt das ja nicht im Gegenzug, dass man deswegen sagt, damit ist die andere Entscheidung, was Theater, was Restaurants, was andere Kulturveranstaltungen anbetrifft, richtig war. Und ich glaube, da ist in der Tat noch ein Nachdenken nötig, angesichts dessen, dass, nochmal, was ich gerade gesagt habe, wir in einer gerade wirklich hochdramatischen Situation sind. Es hat ein kluger Journalist vor einigen Tagen gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass wir keine Grundrechtskannibalisierung durchführen. Also, dass wir das eine Grundrecht gegen das andere Grundrecht, also hier das Grundrecht auf Religionsfreiheit, positive Religionsfreiheit gegen ein Grundrecht hier der Ausübung der Kultur ausspielen. Bei den Kirchen kommt sicherlich noch mal hinzu, dass sie auch als Institution Körperschaften öffentlichen Rechts sind, deswegen da auch noch mal eine gewisse Privilegierung haben, die man nie sozusagen nutzen sollte, um sich damit von anderen abzugrenzen. Also von daher würde ich sagen, dass man wirklich schauen muss, dass man auch im Kulturbereich unter auch ähnlich strengen Hygienevorschriften möglicherweise auch da noch Öffnungen durchführt. Denn das Wichtige ist ja gerade in einer zunehmend pluraler werdenden Gesellschaft, dass wir die verschiedenen Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen, das, was ihrer Seele gut tut, um an dem Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, eben auch entsprechend berücksichtigt und auch entsprechend bedient. Und wenn da die Hygienekonzepte stimmen, glaube ich, muss auch die Kirche Anwältin sein, wenn woanders in ähnlich geordneter Art und Weise etwas Gutes für die Seele getan werden kann.
Herr Dabrock, warum lässt Gott eine so fiese pandemische Krankheit wie Covid-19 zu?
Das ist die berühmte Theodizee-Frage. Warum lässt Gott das zu?
Und Sie haben keine Antwort.
Der Stachel aller Theologie ist. Und ich muss Ihnen sagen, die Theodizee-Frage, die sich ja stellt bei jedem Leben, das in einer Art und Weise geendet ist, dass wir als gebrochen, als zu frühzeitig wahrnehmen. Auf diese Frage, die hat mich motiviert, am Anfang meines Studiums auch Theologie zu studieren. Und ich kriege auf die keine rationale Antwort, sondern habe nur die Hoffnung, dass der Gott, der selber Leiden auf sich genommen hat, am Ende alles gut macht. Aber das ist eine Hoffnung, das darf keine Vertröstung sein. Und ich weiß nicht, warum dieser Gott, der eine gute Schöpfung geplant hat, das zulässt. Ich könnte jetzt hier eine Vorlesung über Freiheit und metaphysische Freiheit und so weiter und so fort halten. Ich hielte das für verkopft und falsch.
Eine Softdrinkfirma wirbt mit dem Spruch, Zitat, Hilfe beim Durchhalten. Also genau das, was wir 2020 brauchen. Hilfe beim Durchhalten. Was hilft Ihnen beim Durchhalten?
Ich glaube, es ist ein, also für mich, ich glaube, erstmal muss man sagen, jeder muss da selber schauen, was ihm in seinem Leben wichtig ist und muss die Dinge, die ihm in seinem Leben wichtig sind, stark werden lassen. Und wenn das bei dem einen eine Sache ist, wo er sich wirklich auf eine Sache konzentriert, dann soll er oder sie das tun. Wenn es eine Mixtur ist, dann mag das etwas Gutes sein. Ich persönlich freue mich und bin froh, dass ich in einer Umgebung leben kann, die mir unter den gegebenen Bedingungen relativ viel Abwechslung bietet, sowohl was Bewegung anbetrifft, was Beschäftigung mit unterschiedlichen Dingen anbetrifft, was mit trotzdem noch in dem kleinen Rahmen, den man noch hat, Begegnungen anbetrifft. Das ist das, was mir hilft. Und ich würde aber da tatsächlich vor allen Dingen jeden, wenn man das so machen kann, von Mensch zu Mensch, den Rat geben, nach den jeweiligen Widerstandsressourcen im eigenen Leben zu schauen, was einem besonders wichtig ist.
Noch sind wir im November, da braucht man besonders viel Widerstandsressourcen. Für viele ist ja die Adventszeit dann und vor allem das Weihnachtsfest ganz zentral auch ein Familienfest. Und viele fragen sich jetzt schon, wie sollten wir Weihnachten feiern? Wie werden Sie feiern?
Also das Interessante ist ja, wenn man die Kultur des Weihnachtsfestes sich in den letzten Jahren anschaut, dann hat sich ja die Aufmerksamkeit fast mehr in den Advent hinein verlagert, denn in die eigentliche Weihnachtszeit, die von vielen dann plötzlich fast so wie als ein Fall ins Nichts wahrgenommen wird, weil dann wird mich plötzlich wirklich still und ruhig, während man im Advent doch diese eigentümliche Mischung zwischen Vorbereitung des Festes und andererseits den bunt geschmückten Innenstädten, Weihnachtsmärkten, Glühweinständen, Freunde treffen, Weihnachtsfeiern rauf und runter erlebt. Es ist ja eine der wirklich quirligsten Zeiten des Jahres geworden, statt einer wirklich ruhigen Zeit. Und ich glaube, das ist das, was derzeit vielen Sorge bereitet, dass diese neue Tradition des auf Weihnachten Zugehens plötzlich weggebrochen ist, auch gegenüber dem, was Sie gerade gesagt haben, dem dunklen November, der dann durch den hell erleuchteten Dezember dann doch wieder abgelöst wird und die dunkle Zeit etwas verkürzt.
Aber vielleicht wäre ja die Unterbrechung und das Innehalten eine Chance.
Genau, darauf würde ich nämlich gerne hinaus. Das ist, glaube ich, das, was dieses Jahr eine Chance ist, tatsächlich nochmal innezuhalten und nachzudenken, was ist eigentlich der Anlass von Advent, also Zugehen auf Weihnachten. Und was ist der Sinn von Weihnachten? Nämlich Weihnachten, dass sich der geglaubte Gott nicht in großer Majestät, sondern tatsächlich in der Zerbrechlichkeit dieses kleinen Kindes draußen vor den Toren der Stadt geboren wiederfinden lässt. Und davon vielleicht etwas genau in diesen Zeiten, die, ich glaube, das muss man ehrlicherweise sagen, auch düster sind, die erschöpfend sind, gewahr zu werden. Und ja, also ich muss sagen, ich freue mich aufs Weihnachtsoratorium. Ich freue mich auf den Messias und tatsächlich vielleicht von diesen Dingen, die wir traditionell mit Weihnachten verbunden haben, etwas mehr zu tun. Und wir werden Weihnachten sicherlich nicht in dem größeren Familienkreis so begehen können mit den Reisen hierhin und dorthin. Wir werden es eher im kleinen Kreis der Kleinfamilie feiern und werden dann vermutlich noch stärker wieder auf die technischen Möglichkeiten zurückgreifen, via Zoom oder Skype oder sonst wie, die verstreuteren Teile der Verwandtschaft wenigstens zu sehen.
Unterbrechung, Innehalten, Befristung der Zeit, das ist ja nicht nur im Christentum ein wichtiger Gedanke, auch in der Philosophie. Ich denke da an Walter Benjamins Geschichtsverständnis. Wir neigen aber irgendwie dazu, in diesen Monaten uns ja zu fliehen vor dem Eigentlichen, vor den ganz großen Fragen, scheint mir zumindest so.
Ja, da würde ich auch ein bisschen um Nachsicht mit uns selbst werben, weil es sind tatsächlich schwierige Fragen. Wenn man in den schwierigen Fragen noch, ich sag mal, die Anstrengungen der Apokalypse dahinter setzt, dann kann das tatsächlich auch einen Überdruss geben. Das heißt, ich verstehe schon und mir ist es auch wichtig, tatsächlich an diese Fragen von Begrenztheit, von Verletzlichkeit, von Beziehungshaftigkeit, Angewiesenheit auf andere hinzuweisen. Gleichzeitig, glaube ich, haben wir in dieser schweren Zeit auch alles recht, dass wir eben danach schauen, was tut uns gut, dass wir eben, wenn wir nochmal an den Anfang des Gesprächs, an die Erinnerung
musste ich auch gerade denken,
der Rede von Herrn Biden denke, ja, der wirklich auch die Emotionen anspricht, der wirklich das anspricht, wir dürfen uns heilen lassen, obwohl man ja auch gegenüber dem Heilungsbegriff wieder kritisch argumentieren könnte. Nein, ich glaube, wir dürfen in dieser Zeit, in diesen Tagen auch verstärken, uns dem zuwenden, was uns gut tut, ohne dass wir deswegen in den Verdacht geraten, dass wir nur auf Hedonismus aus wären.
Was tut
aber wenn wir das Ganze, wenn wir das Ganze aber auch mit einer Sensibilität für Endlichkeit tun, dann glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg.
Jetzt aber zum Schluss noch ein ganz lebenspraktischer Tipp. Was tut uns gut im November?
So viel wie möglich auch an die frische Luft gehen und bewegen.
Seelsorge und Politik in seelenwunden Corona-Zeiten. Für Ihre persönlichen Einschätzungen ebenso besten Dank für Ihre politisch-ethischen Anmerkungen. Peter Dabrock war das, live im Deutschlandfunk, Theologieprofessor in Nürnberg und bis zum Frühjahr Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Danke, Herr Dabrock, für Ihre Zeit und Ihre Position.
Ich danke Ihnen, Herr Mein.